So, ich habe jetzt Jens Dobler in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Du bist von der Magnus Hirschfeld Stiftung. Vielleicht kannst du mal zwei, drei Sätze sagen, was das überhaupt ist.
Ja, das ist die Magnus Hirschfeld Gesellschaft. Das ist ein Unterschied zur Stiftung. Die Stiftung ist eine Bundesstiftung. Wir sind eine Forschungseinrichtung, die sich eben über Magnus Hirschfeld, das Institut für Sexualwissenschaft und ja, die ganze Geschichte der Sexualwissenschaft in den 20er Jahren kümmert. Also wir sind mehr so der forschende Teil.
Okay, es soll halt um die Geschichte des schwulen Berlins gehen, also ne, weil Berlin war halt damals für die Schwulen- und Lesbenbewegung sehr, sehr wichtig. Wie fing denn überhaupt und wo fing diese Schwulenbewegung eigentlich an?
Naja, der Urvater ist Karl Heinrich Ulrichs, ein Niedersachse, also heutiges Niedersachsen, damals Königreich Hannover. Und Ulrichs in den 1860er, 70ern schreibt einige kleine Bücher, Broschüren, ja, für den Emanzipationskampf der, und jetzt mal Punkt, 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 der Urninge. Also der Begriff Schwuler oder Homosexuelle ist noch gar nicht da. Und er muss einen neuen Begriff kreieren, weil wenn er über einen Gegenstand redet, muss man ja wissen, über was man redet. Und er initiiert den Begriff Urninge. Urninge für Männer und Urningen für die Frauen. In diesen Schriften fordert er sowohl die Abschaffung des damaligen bestehenden Paragraphen 175 oder auch anderer ähnlicher Paragraphen in den deutschen Staaten, als auch er begründet sowas wie die moderne Schwulenbewegung. Also er versucht eine Zeitung zu entwickeln, er versucht eben mit diesen Schriften Leute zu erreichen, baut Netzwerke auf und schreibt Eingaben an die Gesetzgeber, an die Gerichte, um eben diesen Paragraphen abzuschaffen oder Leuten, die Anklagen am Hals haben, dass da die Gerichte milde urteilen.
Also wir reden hier von 1870 drumherum und es war noch nicht mal das Wort homosexuell erfunden. Vielleicht kannst du so ein bisschen, also wie haben die Leute dann da drauf reagiert?
Eigentlich ganz interessant. Also man hat den Ulrichs lange unterschätzt und hat ihn so sehr stark als Einzelkämpfer wahrgenommen. Aber das ist gar nicht wahr. Nee, das ist eigentlich ziemlich breit in den Zeitungen behandelt worden, relativ oft auch sehr neutral oder einfach nur sagen als gegeben. Aber auch natürlich, es gibt natürlich auch wüste Beschimpfungen und Sittenverderbnis und so weiter und so weiter. Übrigens, er versucht auch mit Karl Marx und Friedrich Engels in Kontakt zu treten und auch die reagieren sehr, sehr unwirsch. Also, die lehnen das also auch erstmal zunächst ab. Aber insgesamt muss man sagen, ist er also wahrgenommen worden. Er ist auch in der Wissenschaft wahrgenommen worden, auch in der Politik und wird doch relativ ernst genommen.
Ja, also diesen Paragraph 175, den gibt's auch erst seit 1871. Davor, da gab's nur Paragraphen gegen Sodomie. Sodomie war im damaligen, die Definition dafür war, glaube ich, so sämtliche sexuelle Handlungen, die nicht der unmittelbaren Fortpflanzung dienen. Also ne, von Masturbieren bis Analverkehr und was weiß ich was alles.
Exakt.
Und überhaupt so dieses Wahrnehmen von gleichgeschlechtlichem Sex, das kam dann quasi erst so, dass das dann auch juristisch einen eigenen Paragraphen bekommen hat. Ja, das war dann halt noch das 19. Jahrhundert. Diese Schwulenbewegung, die hat sich dann ja so mit Anfang des 20. Jahrhunderts noch deutlich vergrößert. Vielleicht kannst du auf die Zeit so ein bisschen eingehen.
Genau. Das ist dann Magnus Hirschfeld. Also der Ulrichs blieb leider, muss man sagen, alleine. Er hat es nicht geschafft, eine Bewegung in dem Sinne aufzubauen. Er ist eben einfach so der Vordenker. Aber es gelingt ihm eben nicht, Gruppen aufzubauen oder eine Organisation. Und das ist dann 1897 Magnus Hirschfeld. Der gründet mit ein paar Mitstreitern das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee in Berlin. Die erste große Aktion, die starten, ist eben eine Petition an den Reichstag zur Abschaffung des Paragraphen 175. Und das Interessante an dieser Petition ist, sie wird von mehreren tausend Personen unterschrieben, aber nicht eben Hinz und Kunz, sondern ich habe immer mal gesagt, das gesamte Geistesleben des damaligen Deutschlands unterschreibt diese Petition. Also sowohl eben auch Schriftsteller, Künstler, aber auch durchaus Kriminologen und Juristen vor allen Dingen. Und deswegen sage ich immer, die Zeit war damals letztendlich schon reif, den Paragraphen abzuschaffen. Es bedurfte eben nur einer Gruppe, die das also initiiert. Das haben wir dann also gemacht, aber wie wir heute auch wissen, oder wie eben das ist es eben nicht dazu gekommen. Aber er baut weiter aus, also das heißt, es wird eine Zeitschrift, das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen ins Leben gerufen. Hirschfeld schreibt sehr viel und mit ihm entsteht eben eine Organisation, die man also dann als Schwulenbewegung bezeichnen kann und die seitdem eben auch besteht.
Ja, Organisation, aber es war halt schon noch eine richtige Bewegung. Also dann ging es in Berlin richtig ab, würde ich mal sagen. Vielleicht kannst du die Zeit so ein bisschen beschreiben. Wie viele schwulen Kneipen gab es? Was war mit den Lesben? Und wie viele Zeitungen?
Ja, ich war jetzt natürlich erstmal immer noch auch in der Kaiserzeit. Es ist immer die Frage, ab wann definiert man Bewegung? Wie viele Leute müssen da sein? Das Wissenschaftliche Humanitäre Komitee war natürlich schon auch immer noch eher Gelehrte oder Leute der Upper Class, und es war noch nicht, sagen wir mal, man kann auch nicht von Masse sprechen, das kann man auf keinen Fall. Aber auch damals schon ein reges schwules Leben oder auch lesbisches Leben in Berlin, also auch die ersten Frauenclubs gründen sich in dieser Zeit, das ist auf alle Fälle schon da. Und in den 20er Jahren, und zwar ziemlich gleich dann ab 1919, ja, wie ich sagen, explodiert diese Geschichte ein unendliche Mengen, also unendlich heißt also so durchaus immer bis zu 150, 200 Kneipen oder Restaurants, Cafés, aber auch große Ballsäle entstehen eben in der Stadt. Es entstehen Zeitschriften, ganz wichtig, also damit können sich Leute organisieren. Und hier ist eben dann auch der Aspekt der Bewegung zum ersten Mal ganz deutlich. Also breite Massen von Schwulen und Lesben, nachher auch sogenannte Transvestiten, können sich über diese Zeitschriften informieren, können in Clubs gehen, gründen neue Vereinigungen, Zirkel, Treffpunkte und gehen eben dann in die Kneipen. Und es entsteht sowas wie, also heute würde man es eben sagen, es entsteht sowas wie eine Community.
Hm. Ja, das war auf jeden Fall zu der Zeit sehr herausstechend. Also da sowas gab es in anderen Städten in der Größenordnung oder in anderen Ländern nicht. Also zum Beispiel sagen die Italiener auch für schwul Berlinese. Das kommt alles aus der Zeit. Wieso war es denn ausgerechnet Berlin damals?
Naja gut, das ist immer ganz, also Berlin war natürlich in Deutschland die einzige Großstadt. Es sind eben sehr viele Leute aus unterschiedlichen, also sowohl aus unterschiedlichen Bereichen in Deutschland, aber auch, du hast es schon angemerkt, sehr viele Leute eben auch aus dem Ausland hierher gekommen. Und die genossen die Anonymität der Großstadt, aber auch die große Freiheit der Großstadt. Also wenn wir das mal mit München vergleichen, in München war das von vornherein viel, viel repressiver. Da sind die Behörden viel, viel stärker gegen so etwas vorgegangen. Da ist so eine Organisierung kaum möglich gewesen. Es gab nicht viele Restaurants und auch nicht viele Clubs und Zirkel. Aber in Berlin ließen die Behörden das weitgehend, ja, sie hatten das unter Kontrolle gehalten, aber sie haben es geduldet. Und das galt aber auch nicht nur für den schwul-lesbischen, / auch vielleicht Transvestitenbereich, sondern das galt fürs Nachtleben oder fürs Liebesleben oder galt das insgesamt. Also das ist dann, was man eben die Golden Twenties in Berlin, es war von den Behörden unter Kontrolle gehalten, aber weitgehend geduldet worden.
Ja, so in meiner Fantasie sehe ich immer ganz viele Clubs und Varietés und Transvestitenshows und also meiner Fantasie sind das dann immer so reichere Leute und Künstlerinnen. Also ist das so, dass das so ein bestimmter Gesellschaftsklasse war, oder war das allumfassend und gab es halt auch arme Leute, die arme schwulen Kneipen hatten, oder wie lief das?
Ja und nein, gehen wir mal erstmal, das ist natürlich immer das Aushängeschild, diese berühmten Varieté-Shows und das goldene, glitzernde Nachtleben. Das konnten sich natürlich tatsächlich nur Leute leisten, die eben auch in Lohn und Brot waren und auch einigermaßen an Geld verdient haben. Und auch eben sehr viele ausländische Besucher, vor allen Dingen Amerikaner und Engländer, für die war das natürlich, war Deutschland ein Entwicklungsland. Der Dollar war pures Gold und die konnten natürlich den Champagner laufen lassen. Das war also für die ärmeren Schichten oder auch für, sagen wir mal, für Arbeiterinnen oder Arbeiter natürlich auf keinen Fall möglich. Aber und jetzt der Zusatz, und das war eben auch das Besondere in Berlin, es gab durchaus eben auch die Arbeiterinnen-Kneipen oder eben sozusagen die Treffpunkte für die kleineren Leute. Gerade in dem Bezirk Kreuzberg, auch heute noch bekannt, waren sehr viele Kneipen angesiedelt oder Cafés, die eben nicht dieses glitzernde Berlin symbolisierten, sondern eben genau eigentlich die Nachbarschaftskneipe um die Ecke. Und da ging man dann eben auch hin, wenn man nur einen schmalen Geldbeutel hatte.
Ja, das waren halt die goldenen 20er, aber die waren dann irgendwann zu Ende. Und danach kamen dann die Nazis. Und ja, interessanterweise so ein Teil, also es gab auch schwule Nazis, zum Beispiel Ernst Böhm, der SA-Leiter oder SA-Gruppenführer Karl Ernst. Die wurden dann später allerdings ermordet im Rahmen des Röhmputsches. Ja, wie ging es denn dann weiter in den 30ern mit der schwulen Bewegung?
Also da passiert was ganz Wichtiges. Das ist auch, will ich auch immer für heute, für auch für heutige Verhältnisse, was ganz Entscheidendes. Also diese gesamte Subkultur wird binnen eines halben Jahres ausgelöscht. Das heißt, die Kneipen und Restaurants werden geschlossen, innerhalb von Monaten. Die Zeitschriften werden verboten, auch innerhalb von ein, zwei Monaten. Und auch die Organisationen und Clubs werden entweder verboten oder werden eben zur Selbstauflösung oder gehen dann in die Selbstauflösung, um eben auch keine Angriffspunkte mehr zu bilden. Und damit fällt die Organisierung der Schwulen- und Lesbenbewegung. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für alles, was dann folgt. Also die Organisierung fällt und damit auch die Solidarisierung. Und damit sind die Leute dann alleingestellt und müssen sozusagen selber sehen, wie sie da also durchs Dritte Reich kommen. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute dann vereinzelt sind und dann eben ja durch die Verfolgungsmaßnahmen deutlicher angegriffen werden können. Also die Nazis lassen sich sogar erstmal noch ein bisschen Zeit. Du hast es erwähnt, also es ist der sogenannte Röhm-Putsch, also der Putsch gegen Röhm also dann. Und da werden dann die schwulen SA-Führer ermordet. Aber der Paragraph ist noch in einer alten Form, die sogenannte Weimarer Form, aber es ist eben die, wie du schon gesagt hast, die Form von 1871. Und die ist noch relativ harmlos, sage ich mal so. Und die Nazis verschärfen dann erst 1935 diesen Paragraphen 175. Und zwar in einer sehr scharfen Form. Das heißt, jetzt ist jede Art von sexueller Handlung unter Strafe. Und das bedeutet schon, also intensives Knutschen, sagen wir mal so, oder eben das, was man heute eben unter sexuellen Handlungen versteht. Also das Spektrum wird weit ausgebreitet und das bedeutet dann, dass man eben in großem Stile Leute verfolgen kann und das findet dann auch ab 1935 statt. Außerdem übernimmt 1935 die Gestapo die Schwulenverfolgung. Das heißt, von einem Verbrechen, das für das früher die Kriminalpolizei zuständig war, aus einem solchen Verbrechen wird nun ein Staatsverbrechen. Also die geheime Staatspolizei, die politische Polizei übernimmt dann diesen Aufgabenbereich.
Ja, in der NS-Zeit werden dann 100.000 Männer auf rosa Listen zusammengefasst und es kommen so an die 8.000, werden glaube ich in KZs dann auch umgebracht. Ja, das ist wahrscheinlich mal ein eigenes Interview für sich, was da alles passiert ist. Von daher würde ich das vielleicht einfach mal kurz so überspringen. Und wie ging es denn dann nach 45 weiter? Da war ja dann, naja, 13 Jahre lang gar nichts gewesen. Konnten da Schwule und Lesben wieder an diese große Bewegung anknüpfen oder war das dann so zerfasert und zerlaufen?
Sie haben es versucht. Und nun passiert eigentlich was ganz Interessantes. Also tatsächlich gibt es ganz früh schon wieder 46, 47 Versuche, sich wieder zu organisieren. Es werden Vereine, Gruppen, Organisationen ins Leben gerufen. Und es finden auch in Berlin gleich schon wieder die großen Bälle statt und werden auch zunächst mal geduldet. Aber interessanterweise, und das ist genau dann so 48, 49, 50, die Adenauer, also jetzt, wenn wir für Westdeutschland sprechen, die Adenauer Regierung übernimmt. Und damit wird der Katholizismus ja, Staatsnorm. Und dann werden all diese Versuche wieder unterdrückt oder eben eingestampft. Das heißt, es werden die Organisationen verboten, es werden wieder die Zeitungen verboten und es werden auch wieder die großen Bälle verboten. Es herrscht so eine gewisse Unsicherheit, weil die Bundesrepublik übernimmt die Nazi-Fassung des Paragraphen 175. Da weiß man so ein paar Jahre nicht genau, hat es Bestand oder nicht. Aber 1957 urteilt das Bundesverfassungsgericht, nein, diese Nazi-Fassung ist übereinstimmend mit der Verfassung der Bundesrepublik und damit ist Rechtsklarheit geschaffen worden. Und dann nimmt in den 60er Jahren nochmal so richtig eine Verfolgungswelle Fahrt auf, die erst dann 1969 gestoppt werden kann durch die Reformierung des Paragraphen 175. Und ich kann auch gerne, wenn du willst, noch mal ein paar Worte zur DDR sagen.
Ja, bitte.
Also in der DDR ist es ein Ticken harmloser, was den Paragraph 175 angeht. Die übernehmen zum Teil die Weimarer Fassung. Also da ist die direkte Verfolgung der Individuen nicht so schlimm wie in der Bundesrepublik. Aber auch in der DDR ist nicht erlaubt, Zeitungen, Organisationen zu gründen oder gar irgendwelche Art von Bällen oder Veranstaltungen durchzuführen. Also auch das findet im Sozialismus nicht statt. Insofern war eigentlich in beiden deutschen Staaten eine ähnliche Entwicklung. Es wurde zunächst mal alles wieder unterdrückt oder es konnte nicht richtig Fahrt aufnehmen. Und erst in den 70er Jahren beginnt das dann wieder, dass er sich im Westen dann also eine Schwulen- und Lesbenbewegung gründet. und auch in der DDR langsam anfangen, sich Clubs zu gründen Organisationen zu gründen, aber eben auch in der DDR unter sehr erschwerten Bedingungen.
Mhm. Okay, also das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass halt Berlin also international, weltweit eine so riesige Bedeutung hatte in den 20ern und auch schon davor. Ja, ich würde es dabei belassen. Also das war ein Interview mit Jens Dobler von der Magnus Hirschfeld Gesellschaft.